Segne Afrika, segne seine Führer, Weisheit, Einheit und Frieden. Diese sind unsere Schilde, Afrika und seine Menschen. Segne Afrika, segne Afrika, segne uns, die Kinder Afrikas. Gott segne Tansania, bewahre Freiheit und Einheit für Frauen, Männer und Kinder. Gott segne Tansania und sein Volk. Segne Tansania, segne Tansania, segne uns, die Kinder Tansanias. Mit der Nationalhymne von Tansania möchte ich Sie heute zu einer ganz besonderen Folge von Pflege Insight, dem Podcast der Johanniter Bildungs GmbH, begrüßen, wo wir Kira Flossbach zu Gast haben, die von 2017 bis 20 bei uns an der Johanniter Bildungs GmbH und in der Kinderklinik St. Augustin ihre Ausbildung gemacht hat und im Anschluss an die Ausbildung ein dreimonatiges Schulprojekt in Tansania absolviert hat. Außerdem darf ich noch Sayuni Frank Maro herzlich vorstellen, die gebürtig aus Tansania kommt und aktuell ihre Ausbildung im Waldkrankenhaus zur Gesundheits- und Krankenpflegerin macht. Und was in dieser Podcast-Folge besprochen wird, ist ein Gemisch aus Heimatgefühl und ja, Wehmut nach einem Schulprojekt, was richtig viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, man kann es hören, wie Kira Flossbach die ganze Zeit am Grinsen und Lächeln war, während sie über die tolle Zeit in Tansania gesprochen hat. Wir werden über Safari sprechen, über das Schulprojekt und wie sie daran gekommen ist, was es kostet und wie jeder andere auch an solchen Projekten, auch im Gesundheitswesen, teilnehmen kann. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei der Folge Sansibar. Entweder oder. König der Löwen oder Tarzan?
König der Löwen.
Sansibar oder Mallorca?
Sansibar.
Bier oder Wein?
Schwere Frage. Ich glaube aber eher Bier.
Okay. Ja, wir waren ja auch in Brüssel zusammen, ne?
Genau.
Also, die legendäre Klassenfahrt in der Bierstadt. Ja. Karneval oder Oktoberfest?
Karneval.
Frühdienst oder Spätdienst?
Frühdienst auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ja gut, dass du heute in den Nachtdienst gehst.
Ja.
Erste Nacht?
Ja. Okay. Habe aber auch nur zwei.
Also noch ausgeschlafen.
Ja, genau.
Okay. Ja, wie fühlt man sich jetzt eigentlich so 2 Jahre nach dem Examen?
Also ich erinnere mich tatsächlich sehr oft an die Ausbildung zurück noch und auch so an die Schulzeit, vor allem halt mit den ganzen Kurskollegen. Das ist halt schon was anderes, wo man jetzt halt Vollzeit arbeiten geht und halt die anderen Kursteilnehmer gar nicht mehr sieht, weil das war in der Schule immer so mit das Highlight, muss man ja sagen, weil man ja schon auch viele Freunde im Kurs geschlossen hat und dass man die dann halt einfach im Schulblock immer gesehen hat und das vermisse ich schon. Und sonst halt auch so im Alltag, vor allem, wenn man jetzt auch als Examinierte selber Schüler mitnimmt, das war am Anfang ganz, ganz komisch. Und
ich zeige den Schülern dann lieber was am Bett und am Patienten, als dass ich die Nebentätigkeiten machen lasse, weil die sollen bei uns ja auch was am Patienten lernen, die sollen Pflege lernen, die sollen Medizin lernen.
Ja, ist doch cool, wenn man sich auch noch daran erinnert und das auch beachtet. Ja,
ja, ich finde, das vergessen halt viele schnell.
Ja. Ja, man ist zwar in einer anderen Rolle, aber trotzdem irgendwie darf man nicht vergessen, wo man herkommt, ne?
Genau, auf jeden Fall. Also man muss sich natürlich dann auch der Rolle bewusst sein, dass man jetzt halt examiniert ist und halt auch keine Schülerin mehr. Das braucht auch so ein paar Wochen, aber trotzdem kann man ja mit dem Schüler dann noch anders umgehen, als jetzt vielleicht einer, der schon seit 30 Jahren examiniert ist.
Du bist auch noch in St. Augustin, ne?
Ja, genau.
Auf welcher Station, falls sich mal ein Schüler sucht?
Ja, auf der Neugeborenen- und Kinderintensivstation, also auf der Kids.
Ja. Okay. Ja, und du hast ja irgendwie was gemacht, ein Projekt gemacht in Tansania. Deshalb sind wir ja heute überhaupt zusammengekommen. Wie kam es dazu? Wie kamst du darauf? Und erzähl mal, was das denn überhaupt war.
Ja, also ich habe Freiwilligenarbeit auf Sansibar gemacht für 3 Monate. Und ich kam halt darauf, weil ich halt gerne Freiwilligenarbeit machen wollte im Ausland und dann aber halt auch in einem Entwicklungsland und hatte halt schon überlegt, wann ich das machen möchte. Und eigentlich ist ja nach dem Examen und vor dem Berufseinstieg, sage ich jetzt mal, so die beste Zeit. Also manche sagen, es ist die beste Zeit und manche sagen, ja, komm doch erstmal in den Beruf. Aber wann hat man halt innerhalb des Berufslebens nochmal 3 Monate, die man sich halt frei nehmen kann, sage ich jetzt mal. Und deswegen, da habe ich das dann halt nach dem Examen direkt genutzt und bin halt danach dann erst in den Beruf eingestiegen. Ich habe das auch mit der Pflegedienstleitung abgesprochen, ob ich halt später übernommen werden kann. Und das war halt zum Glück kein Problem. Und dann hatte ich mich halt, wie gesagt, nach Organisationen erkundigt. Und man muss halt diese Freiwilligenarbeit, obwohl es halt Freiwilligenarbeit ist, tatsächlich auch selber bezahlen, weil du dann halt in dieser Organisation eine Unterkunft gestellt bekommst und auch Verpflegung. Und dann hatte ich aber das Glück, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich mich darüber informiert habe, Stipendien ausgeschrieben wurden. Und dann dachte ich so, ja, das ist deutschlandweit ausgeschrieben, das wird niemals was, aber sag niemals nie. Und dann habe ich mich tatsächlich darauf beworben und es auch tatsächlich bekommen. Und genau, da bin ich halt so darauf gekommen. Und ich wollte halt unbedingt was mit Kindern machen, weil ich ja auch Kinderkrankenpflegerin bin. Und bin dann halt letztendlich in einem Kindergarten und in einer Schule gelandet. Also bei denen ist das halt so, dass das eine Institution ist und halt die zusammen sind. Das ist quasi Kindergarten und Grundschule, beziehungsweise bis halt zur 6. Klasse sind da zusammen. Und da habe ich dann für 3 Monate gearbeitet.
Ja. Ist das in ganz Tansania so oder nur auf Sansibar, dass das System so ist?
Ich meine, dass das auch in Tansania auf dem Festland so ist, oder?
Ja, das ist auch so in Tansania, also dass die Schulen, also Kindergarten und Grundschule zusammen und danach geht man direkt im Gymnasium oder Sekundar, sagt man auch in Tansania. Aber das ist eigentlich allgemein zusammen. Aber das ist unterschiedlich. Es gibt dann halt die Privatschulen und Regierungsschule. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo du warst. War das privat oder war das Regierungsschule?
Nee, das war privat. Also das hat eine private Frau halt ins Leben gerufen. Und es waren halt auch viele, die kein Schulgeld bezahlen konnten. Also man muss ja auch Schulgeld bezahlen. Und sie wollte aber halt, dass auch Kinder, wo es in den Familien nicht möglich ist, halt Schulgeld zu bezahlen, auch halt, dass die zur Schule gehen können und Bildung erhalten. Und das hat sie halt möglich gemacht. Also da waren halt auch viele, die das Schulgeld nicht bezahlen konnten und es dann halt privat gemacht wurde.
Aha, ja.
Genau. Aber man merkt auch immer den Unterschied zwischen privaten Schulen und Schulen vom Staat, finde ich.
Genau, das stimmt. Und vor allem dann hat man schon diesen Unterschied zwischen armen und reichen Menschen. Das heißt, wer Geld hat, dann kann dann was Schönes haben und wer kein Geld hat, dann hat einfach Pech. Und das ist auch so, dass man, wenn man in Privatschule ist, dann lernt man alles auf Englisch und wenn man dann in diese Staatsschule ist, dann ist alles einfach auf Swahili und dann irgendwie danach, nach diese 7 Jahre, dann muss man alles einfach auf einmal auf Englisch lernen, was dann schwierig ist. Und wir finden auch selber sehr schlimm, weil irgendwie am Ende schaffen dann nicht mehr die Schulen, also die Schülern alles so auf einmal zu lernen. Und das muss irgendwie vielleicht geändert werden, weil die Schule, also die Kinder, die jetzt in Privatschule sind, dann haben die wirklich eine ganz gute Chance, erstmal so eine ganz gute Bildung zu haben, als die Kinder, die in Staatsschule sind.
Das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass man eigentlich ja zweisprachig aufwächst. Also das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, weil in dem Kindergarten war es halt so, die hatten natürlich auch so ihre Spielzeit, aber die hatten tatsächlich auch schon Unterricht, dass die auch schon Buchstaben schreiben können und ein bisschen lesen können, rechnen können. Und also wirklich wie so eine Vorschule und dass die da halt auch schon auf Englisch unterrichtet werden. Das war mir gar nicht so bewusst, weil die haben dann halt Englisch und Swahili gesprochen. Also das fand ich für so Kindergartenalter echt sehr beeindruckend.
Ja.
Sprichst du jetzt auch Brocken Swahili?
Ja, ein bisschen konnte ich schon, aber also man muss halt dranbleiben. Ich habe auch tatsächlich versucht, mehr Swahili zu lernen, als jetzt das, was ich für die Kinder brauche. Und es soll auch wohl gar nicht so eine schwere Sprache sein, aber irgendwie ist dann doch nicht alles hängen geblieben. Aber so ein paar Sachen kann ich, glaube ich, noch. Und eine Sache habe ich ja auch tätowiert.
Was ist das?
Also das steht Furaha und das heißt halt glücklich. Und genau, und das steht quasi so für den Auslandsaufenthalt, weil, gut, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber immer, wenn ich über Sansibar rede, strahle ich über das ganze Gesicht, weil das war einfach eine sehr, sehr tolle Zeit.
Ich finde das total beeindruckend.
Danke.
Ja, ich habe so ein paar Bilder ja auf Instagram immer wieder mal verfolgt oder Videos in der Story oder so, wenn die Kinder da alle um dich rum waren, das sah schon echt cool aus. Also das war schon, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, das sah schon echt lustig aus.
Ja, war echt cool, ja.
Ja, cool. Ja, für der Sprachprobe, da kriegen wir bestimmt nachher noch mal kurz was zu hören. Und das von das Tattoo, ich weiß nicht, am Arm, ne?
Ja, genau, am ja. Unterarm.
Ja, dann können wir ja Sprachkurs für die Schule machen. Dann schicken wir das mit als Bild hinter dem Podcast hinterher. Ja. Weil einen Arm kann man ja fotografieren.
Ja.
Sag mal, also was war denn dann deine Aufgabe da? Also Schulprojekt, okay. Solltest du einfach nur aufpassen auf die Kinder oder unterrichten? Oder war es was Pflegerisches? Oder?
Also pflegerisch tatsächlich nicht. Also ich wäre auch ins Krankenhaus gegangen. Allerdings gab es ja zu dem Zeitpunkt kein Projekt, was im Krankenhaus gewesen wäre. Jetzt haben die mittlerweile ein medizinisches Projekt auf Sansibar. Ist natürlich dann nochmal eine gute Möglichkeit, nochmal dahin zu fahren. Aber da war ich dann erstmal halt im Kindergarten und in der Grundschule. Und da war dann halt schon, dass man da auch unterrichtet hat. Und also ich war halt primär im Kindergarten. Man konnte sich halt entweder für Kindergarten oder Schule anmelden. Und ich habe dann halt Kindergarten gewählt. Allerdings dadurch, dass das halt ein Gebäude war, war man dann auch automatisch bei den älteren Schülern und hat auch da mal unterrichtet, wenn halt mein Lehrer nicht da war. Und dann halt der Unterricht sonst ausgefallen wäre, weil es gab halt zwei Lehrer für den Kindergarten, wo die dann halt morgens auch Religion hatten und Lesen, Schreiben, Rechnen und dann halt Zeit zum Spielen hatten. Und dann gab es aber halt auch noch ja, natürlich den Unterricht, der parallel dann mit den anderen, mit den älteren Schülern war. Und da habe ich dann auch zum Beispiel Mathe, das war zum Glück nicht ganz so schwer, nur einmal eins. Und zum Beispiel jetzt nicht so sehr Mathe-Prof, ich hätte den jetzt nicht über Geografie oder so oder Geometrie erklären können. Aber so die einfachen Sachen konnte ich dann schon. Und was habe ich noch unterrichtet? Erdkunde, englische Grammatik, also das, was einfach so anfiel und was ich halt denen so mitgeben konnte.
Wie lang ist denn da so ein Schultag?
Also von Montag bis Donnerstag war von 7:30 bis, also ich muss gerade tatsächlich überlegen, wie lang die Schule ging. Also auf jeden Fall um 7:30 und dann gab es auch jeden Morgen eine Zeremonie, wo die dann die Hymne von Tansania gesungen haben, die Hymne von Sansibar gesungen haben und dann halt auch guten Morgen zu allen Lehrern gesagt haben. Also da hat sich tatsächlich dann die ganze Schule versammelt. Also es waren jetzt bei mir auch nicht so viele. Also ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, es waren 40 Schüler. Aber das machen auch die Schulen vom Staat, wo dann wirklich auch die gesamte Schule mit mehreren hunderten Schülern steht. Und die singen dann alle morgens gemeinsam. Und bei mir war es halt so, dass die Kinder noch was erzählen mussten von den aktuellen Nachrichten, was es halt so Neues gibt. Und dann hat quasi erst der Unterricht angefangen. Und ich meine, von Montag bis Donnerstag ging der bis 2 und freitags von 7:30 bis 1 oder 1:30. Also es war tatsächlich sehr entspannte Arbeitszeiten. Die habe ich jetzt nicht mehr.
Ja. Aber das stelle ich mir auch lustig vor, wenn wir erstmal vor unserer Schule im Krankenhauspark morgens erstmal alle zum Appell, guten Morgen, Frau Görner, und alle
ja.
Und dann erstmal eine Hymne singen im Park und dann geht's in den Unterricht. Fände ich lustig.
Ja, das stimmt. Aber kennst du das auch noch so aus deiner Schulzeit, oder?
Ja, doch, du hast einfach genau dasselbe gemacht.
Jeden Morgen gibt es solche Versammlungen vor Unterrichtsbeginn. Das gehört halt zur Schulroutine, wie wenn man eine Rundgang auf Station macht. Dazu gehört auch die Parade. Und während der Versammlungen wird auch begrüßt, gesungen, zum Beispiel Nationalhymne, Tansania-Lieder und auch Schullieder. Beim Schulliedersingen wird auch meistens mit der Trommel und Pfadfinder begleitet. Wir machen auch dann die Kontrolle der Schuluniform, ob die Kinder gleiche Hemden, Rock oder Hose und schwarze Schuhe haben. Die Sauberkeit, so wie zum Beispiel Fingernägel sollen kurz sein, keine Nagellack, keine Henna. Also die Kinder dürfen keine Make-up auftragen, die Haare mussten kurz sein oder wenn jemand so Cornrows hat, dann die Cornrows mussten einfach nach hinten. Manche Schüler machen auch die Anwesenheit von Kindern und nach Kontrolle bekommen die Schüler dann Informationen über den Tagesablauf. Also die Kinder, die irgendwelche Fehler haben oder keine Ahnung, werden dann irgendwie bestraft und das ist eigentlich schon sehr hart. Ja, danach dürfen die Kinder in Klassenräume sich verteilen und nicht einfach so durcheinander, sondern nach der Reihe und auch Klasse wird auch dann gesungen und getrommelt. Ja, das hängt sowieso von Schule ab. Im Notfall gibt es auch die Notfallversammlungen, so wie zum Beispiel bei wichtigen Informationen, wenn jemand Beerdigung hat oder wenn irgendwelche so ein Lehrer gestorben ist oder ein Schulkind oder sowas. Genau.
Hattest du denn, also bevor es dahin ging, ich sag mal, ich bin ja so manchmal eine kleine Schissbuchs, ne? Also ich spreche das da keine Sprache. Also Swahili kann ich nicht. Und das finde ich ja so beeindruckend auch, wie eben Frau Maro nach Deutschland kommt und hier erstmal eine Ausbildung macht in einer Sprache, die sie vorher gar nicht spricht. Ja, das finde ich also wirklich Chapeau. Ja. Wie war das, als du dann dahin bist? Hattest du da nicht auch Bedenken? Und haben die sich bewahrheitet oder war es völlig egal?
Also Tabea schüttelt gerade schon meinen Kopf und tatsächlich, also ich hatte fast null Angst. Meine Familie war natürlich nicht so begeistert, dass ich da hingehe und dann auch noch so lange für 3 Monate. Aber ich hatte wirklich fast gar keine Angst. Ich wollte einfach nur, also ich wollte das machen, ich wollte den Menschen da helfen, ich wollte die Kultur kennenlernen und ich wusste halt, weil Sansibar ist ja auch schon ein Touristenspot, muss man ja schon sagen. Ich hatte in Anführungsstrichen Glück, dass halt gerade ich zu einer Corona-Hochzeit da war und es waren fast gar keine Touristen da. Also ich bin ja im September 2020 geflogen und bis Mitte November waren wir eigentlich die einzigen Touristen da, weil es waren ja auch noch mehrere Freiwillige da, aber auch nicht so viele wie jetzt wieder. Wir waren so eine Gruppe von 10 Leuten und deswegen war es halt klar, dass die Leute da, also die meisten Leute auch Englisch sprechen. Und das war tatsächlich auch so. Also man konnte sich mit den meisten in Englisch unterhalten. Und wenn du dann auf dem Markt irgendwen hattest, der kein Englisch kann, konnte trotzdem der, der den Stand daneben hat, Englisch und hat dann übersetzt. Also das war tatsächlich gar kein Problem. Und die Einwohner auf Sansibar lieben halt auch Touristen. Und ich war zum Beispiel auch mal alleine unterwegs. Und da haben mich auch so viele angesprochen, weil natürlich auch weiße Hautfarbe und blonde Haare. Woher kommst du? Und die waren alle so interessiert an dir. Also das war echt gar kein Problem. Die sind da so offen gewesen und deswegen, also auf dem Hinflug war ich natürlich schon aufgeregt und auch aufgeregter als die Wochen davor, obwohl das wahrscheinlich auch nochmal so dem Examen geschuldet war, in Anführungsstrichen. Da hat man natürlich nochmal andere Sorgen. Aber als ich dann da war, war das auch alles verflogen. Also ich hatte jetzt eigentlich nie wirklich Angst. Also das... ich hatte einfach so Lust, das zu machen, deswegen hat das alles überschattet.
Gab es irgendwen, den du in Deutschland kennengelernt hast, der mitgeflogen ist? Oder warst du von Deutschland erstmal alleine und hast da nur Leute kennengelernt?
Also erstmal war ich alleine und ich habe halt in einem Freiwilligenhaus gewohnt und zu dem Zeitpunkt waren halt schon 2 andere da, eine aus Tunesien und eine aus Frankreich. Und ich wusste aber, dass noch eine andere Deutsche kommt, weil die mich über Instagram angeschrieben hatte. Weil dadurch, dass ich halt das Stipendium bekommen habe, musste ich halt auch so Videos drehen, dass ich halt dahin fahre und so, was dann halt die Organisation auf Instagram gepostet hat. Also das war halt in den Stipendiumsverordnungen drin. Und darüber hat sie mich dann halt gefunden, hat gesagt, ja, ich fliege auch nach Sansibar und wann bist du denn da? Und dann waren wir halt quasi gleichzeitig da. Also ich wusste, dass noch eine Deutsche kommt, aber sonst wusste ich nicht, ob da jetzt noch irgendjemand aus Deutschland ist oder genau, wo ich da quasi lande. Halt eine Woche oder beziehungsweise 4 Tage waren wir mit unserer Gruppe halt auf Safari in Tansania. Also ich war tatsächlich auch auf dem Festland. Das ist nochmal was ganz anderes als Sansibar, finde ich. Also ich weiß nicht, ob du schon mal auf Sansibar warst in deiner Zeit.
Das war schon mal.
Ganz anders. Also man hat sowieso schon einen Kulturschock, wenn man nach Sansibar kommt. Und wenn man dann aber nach Tansania aufs Festland geht, ist nochmal ein Kulturschock. Auf jeden Fall waren wir da halt auf Safari und da alles zu sehen mit den Löwen und alle Tiere in freier Wildbahn, das ist wirklich sehr, sehr auch ergreifend. Also man ist da wirklich auch den Tränen nahe, wenn dann da einfach ein Löwe, also man hat natürlich auch dann in dem Moment vielleicht ein bisschen Angst, aber wenn dann einfach ein Löwe vor dir da liegt und du hältst da mit dem Bus an und beobachtest den Löwen, das ist wirklich sehr faszinierend. Deswegen habe ich auch direkt König der Löwen gesagt, als es um König der Löwen oder Tarzan ging. Das war ja sehr eindeutig.
Ja, genau. Das war sehr eindeutig.
Ja, und von der Schule beziehungsweise von den Kindern her war eigentlich das Schönste, wir haben ja noch eine Spendenaktion gemacht. Weil halt die, dadurch, dass das ja auch eine Privatperson ist, der, und sie halt nicht von allen Schulgeld bekommt, ist natürlich das Finanzielle auch eingeschränkt. Und dann haben wir halt eine Spendenaktion gemacht und wollten halt auch den Schulhof so ein bisschen verschönern und ein bisschen Stifte und Papier und halt Schulsachen besorgen. Und dann haben wir halt, weil der Schulhof, das war, also die Schule ist halt so ein Betonhaus, also wirklich Betonhaus gewesen, einfach nur, also quasi dahingestellt und dann nicht weitergemacht. Und auch der Schulhof, das war so Sandboden und dann so Mauern und überall richtige Felsbrocken. Und das haben wir halt weggemacht. Und dann haben wir die Mauern rundherum, also es war so eine Mauer um die Schule rum, die haben wir weiß gestrichen und angemalt. Und halt auch mit Tieren, mit der Weltkarte, mit dem Alphabet und Gemüse, Obst, also halt auch so ein bisschen Grundschule und kindergartenfreundlich. Und diese Gesichter von den Kindern zu sehen, wie schön die das finden. Und auch einen Tag haben wir halt, als wir die Grundierung gemacht haben, also die Mauer halt weiß gestrichen haben, haben halt die Kinder auch geholfen, weil da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Und das hat denen so Spaß gemacht. Und halt einfach mal das zu sehen und wie schön das dann auch geworden ist, das war auch so der schönste Moment halt mit den Kindern in der Schule. Aber generell war eigentlich jeder Tag mit den Kindern schön, weil die waren, also man war auch so eine richtige Bezugsperson dann auch zu denen, weil wir waren natürlich auch neu für die und bringen neue Sachen. Und genau, also das war schon sehr schön. Und man hat auch gemerkt, dass die Kinder das zu schätzen wissen, was wir gemacht haben.
Ja. Das klingt ja fast so, als wenn das Schlimmste einfach der Abschied gewesen wäre.
Ja, tatsächlich. Also ich habe überlegt gerade, was das Traurigste war. Und das, also wirklich, das Traurigste ist echt der Abschied gewesen. Ich habe nur geweint den ganzen Tag am letzten Schultag. Und also es war wirklich sehr schwer, die Kinder zu verlassen. Und also das so von der Schule, aber generell so das Traurige finde ich halt einfach, man hat halt gesehen, mit wie wenig die zurechtkommen, sei es jetzt finanziell oder häuslich. Also alles, in welchen Wohnungen oder Häusern die gewohnt haben, die hatten teilweise keinen Strom, manche mussten auf der Straße wohnen, also einfach, man lernt halt da zu schätzen, was man hier hat, und das war einfach so traurig auch zu sehen, wie schlecht es halt auch manchen geht und die halt auch nicht die Chance haben, zum Beispiel vom Staat aufgefangen zu werden. Also es war wirklich, ich habe mich manchmal wirklich 100 oder 200 Jahre zurückversetzt gefühlt, wo die ohne Licht, ohne Strom gelebt haben. Und ich war auch auf dem Kilimanjaro, das ist ja der Berg in Tansania. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal was anderes, aber da war quasi so ein Kuhstall, wo halt eine Kuh war, wo sie wahrscheinlich dann die Milch von hatte. Und daneben war ihr Schlafbett. Also sie hat quasi neben dem Kuhstall war ihr Wohnzimmer und ihr Bett. Und das einfach zu sehen, dass es das immer noch gibt, dass halt Menschen so leben müssen, in Anführungsstrichen, das war sehr traurig zu sehen. Und dass man halt weiß, man kann nicht allen helfen, so, aber ja. Also einfach die Armut der Menschen, das ist schon echt traurig. Und man kann halt auch nicht allen dann irgendwie was Gutes tun da.
Boah, schön, ja.
Ja.
Also du hattest gesagt, es gab nochmal so einen Unterschied zwischen Tansania und Sansibar. Da hat Frau Maro direkt, ja. Was ist denn jetzt für uns, die wir ja gar keine Ahnung haben? Was ist denn dann anders?
Okay, nee,
mach du ruhig, mach du. Nein. Du kannst ja das Einheimische erzählen. Ich kann dir nur das Touristische sagen.
Also von Glaubensprägungen her, also in Sansibar gibt es halt ganz viele Muslime als in Tansania, und dann die Gebäude. In Sansibar findet man ganz viele alte Gebäude als in Tansania, und wie sie sich verkleiden, man sieht auch dann der richtig große Unterschied zwischen Sansibar und Tansania. Also das ist total anders. Also wir sagen, die Leute aus Sansibar sind eher so viel Swahili-Leute als die Leute, die aus Tansania kommen. Ja.
Genau, das ist mir auch aufgefallen, weil da kam ich jetzt tatsächlich noch gar nicht zu, dass die aus Sansibar sind ja viel muslimisch geprägt. Und das war jetzt in Tansania nicht so prägnant, aber auch generell die ganze, also was heißt die Kultur, aber Tansania war schon auch wieder mehr so Industrie und etwas fortgeschrittener halt. Und Sansibar war aber halt noch so, also dadurch, dass es halt auch eine Insel ist, halt weniger jetzt in dem Jahrhundert angekommen, sage ich jetzt mal, wie halt Tansania. Also ich war halt in Arusha. Und das war halt richtig High Life und Großstadt und genau, also da war halt auch viel mehr los und ja.
Ich wurde auch in Arusha geboren.
Ah ja.
So richtig ursprünglich aus Kilimanjaro, also das ist meine Stadt.
Das ist ja sehr spannend.
Ja.
Wie war es denn kulinarisch? Also jetzt mal, ich sag mal, weg von der deutschen Kartoffel hinzu, was gab's da?
Ja, also das war tatsächlich auch sehr spannend. Ich war auch in der zweiten Woche direkt erstmal krank. Also es war wahrscheinlich so das Essen und der Klimawandel, weil ich bin halt von September-Wetter zu 30 Grad Sonne Sansibar gekommen. Und,
also erstmal nett.
Ja, war es auch. Und also es gibt halt viel Reis und Hähnchen und so ein bisschen indisch auch angehaucht. Und dann gibt es so, das vermisse ich auch so, das Essen, so Chapati. Das ist halt so ein bisschen...
Ja, Malkira. Mach dir
ja, ich habe auch tatsächlich ein Rezept, aber ich habe mich noch nicht getraut, das zu machen, weil das ist halt so für mich in so einer Blase. Und wenn ich das dann zu Hause mache und das nicht klappt, dann... Also ich möchte das gern so typisch Sansibar halten und wenn ich das mache, geht das halt garantiert schief. Deswegen, genau, also so Chapati, das ist so, sind so Wraps quasi und also tatsächlich viel so aus der indischen Küche auch, aber auch so eigene Sachen, also wirklich, es war sehr, sehr lecker, also das Essen vermisse ich auch und die essen sehr viel scharf.
Genau, also wir kochen auch ganz viel Kokosnuss.
Ja, genau, Kokosnuss auch, ja.
Ja.
Ja gut, ich hab gehört, es gibt schon Abendessen-Einladung, ne?
Ja. Ja, und was man auch merkt, dass Obst und das Gemüse schmeckt ganz anders. Also das ist viel leckerer. Also da merkt man mal wieder, was so der Import ausmacht, weil die Ananas da, also ich liebe Ananas über alles, und die war da nochmal tausendmal leckerer als hier. Also das merkt man auch, dass das Obst und Gemüse da ganz anders schmeckt. Also im positiven Sinne.
Ja. Das klingt so, als würdest du es auf jeden Fall wieder tun.
Ja, ich wollte auch eigentlich dieses Jahr fliegen im November, aber dann war halt wieder Corona-Hochzeit und dann hatte ich Angst, dass ich dann halt in Quarantäne muss. Und ich hatte 3 Wochen Urlaub am Stück und wollte eigentlich die ganze Zeit dann halt nach Sansibar, aber da war es dann halt die Gefahr, dass ich eine Woche da bin und dann zurückfliegen muss, um 2 Wochen in Quarantäne zu sein. Aber deswegen habe ich es halt nicht gemacht, aber mein Ziel ist auf jeden Fall, die Kinder nochmal zu besuchen und Sansibar.
Sehr schön.
Ja.
Ja, jetzt müssen wir ja auch noch ein bisschen Werbung machen, ne? Also wenn jetzt irgendwer sich überlegt hat, nachdem er das gehört hat, dass da alles lecker ist, dass das total viel Spaß macht, wir 30 Grad und Sonnenschein haben auf einer schönen Insel, das klingt ja alles sehr schön. Das heißt, wenn jetzt jemand Spaß hat oder Interesse, wie kommt er da ran, wo soll er sich melden? Am besten.
Also er kann sich gerne bei mir melden, dann kann ich halt auf jeden Fall ein paar Tipps geben, weil man braucht natürlich auch Vorbereitung. Also ich musste geimpft werden, man braucht ein Visum, beziehungsweise das kann man eigentlich auch am Flughafen holen, aber man muss sich schon ein bisschen auch informieren und dadurch, dass halt Sansibar auch ja muslimisch geprägt ist, war halt natürlich auch eine andere Kleiderordnung. Also so in der Freizeit war das eigentlich kein Problem, da konnte man auch mal ein kürzeres Kleid, also normal kurzes Kleid anziehen, aber in der Schule war halt schon die Ansage es muss alles übers Knie gehen, also ich hatte auch oft dann einfach eine Jeans an, trotz 30 Grad, weil die 30 Grad fühlen sich da auch anders an und Schultern bedeckt, also dass das schon religiös auch geprägt ist. Und sonst habe ich das, wie gesagt, ja über eine Organisation gemacht und die helfen einem auch viel dabei. Also Man muss halt die Flüge noch selber buchen, beziehungsweise das kann man auch über die Organisation machen. Also man kann eigentlich alles über die Organisation machen, man kann aber auch vieles alleine machen. Man könnte auch eigentlich das alles privat machen. Dafür braucht man aber dann wirklich jemanden, der schon mal da war und halt auch weiß, wie alles läuft, weil das ist schon schwer, also auch vor allem mit Visum, weil du brauchst halt... also freiwilligen Arbeit zählt da als normale Arbeit und deswegen braucht man halt kein Touristenvisum, sondern so ein Arbeitsvisum, was halt auch noch ein bisschen teurer ist. Und um da halt dran zu kommen, diese ganzen Behördengänge, das hat halt vor Ort mein Manager sage ich jetzt so, also der Manager von der ganzen Gruppe gemacht. Wir haben halt in diesem Freiwilligenhaus hatten wir quasi nebenan noch jemanden, der sich immer um uns gekümmert hat und halt dann so Behördengänge auch gemacht hat. Oder wenn wir irgendwelche Schwierigkeiten hatten, genau, weil, also ich habe jetzt halt nur positive Erfahrungen gemacht. Es gibt aber natürlich auch welche, die halt mit der Kultur und mit den ganzen Umständen überhaupt nicht klarkommen. Und natürlich hat man da auch anders gelebt als hier. Also ich liebe es auch, warm zu duschen. Das war da aber nicht. Da hatte man kaltes Wasser. Und da hatte man auch nicht unbedingt immer die hygienischste Dusche. Oder wenn du ins Restaurant gegangen bist, wusstest du auch nicht, welche Toilette dich erwartet. Ich finde halt nur, das weiß man, wenn man halt in ein Entwicklungsland geht. Deswegen war das für mich halt schwer vorstellbar zu sagen, nee, also ich gehe jetzt hier in ein Entwicklungsland, um den Menschen hier zu helfen, aber meine Standards werden hier jetzt nicht erfüllt. Das kam für mich gar nicht in Frage. Also deswegen, man gewöhnt sich an alles.
Ja, aber das war jetzt auch nochmal gut differenziert. Es war halt nicht nur 30 Grad Sonnenschein und Strand, ne?
Genau, genau. Es gibt halt auch die andere Seite, ja.
Wie viel muss man denn aufbringen, wenn man kein Stipendium hat? Also was kostet denn sowas, so grob?
Ja, also für die 3 Monate, ich wollte nämlich tatsächlich erst nur 1 Monat gehen. Und dann hatte ich aber gesehen, dass 1 Monat im Vergleich zu 2 Monaten halt weniger kostet. Dann war ich schon bei 2 Monaten. Und das Stipendium ist halt für 3 Monate angesetzt gewesen. Ups, dann waren es halt 3 Monate. Ganz, ganz traurig. Und ich hatte dann auch tatsächlich mal nachgeguckt. Und ich glaube, diese 3 Monate hätten insgesamt 2.800 Euro gekostet. Und da hat man dann halt das Freiwilligenhaus, wo du halt die ganzen 3 Monate lebst. Dann hat man Verpflegung von Montag bis Freitag, Frühstück und Abendessen. Und man hat halt die ganze Organisation. Und natürlich ist das viel Geld, das muss man auch erstmal aufbringen. Allerdings muss man halt auch bedenken, wenn man 3 Monate in ein Hotel gehen würde oder halt privat das machen würde, würde man eigentlich auf das Gleiche kommen. Und dadurch, dass wir halt unter der Woche verpflegt wurden, wir hatten halt eine Haushaltshilfe, die auch tatsächlich geputzt hat. Also noch nicht mal, ich musste noch nicht mal mein Zimmer putzen. Also es war wirklich richtiger Luxus eigentlich. Und die hat halt auch für uns gekocht und nur am Wochenende mussten wir halt uns selber verpflegen. Allerdings sind wir da auch immer gereist. Also wir waren halt immer, ich habe eigentlich die ganze Insel von Sansibar gesehen. Wir waren eigentlich jedes Wochenende an einem anderen Ort, weil man natürlich auch die Insel erkunden kann. Also man hat auch viel Freizeit und dadurch hat man sich sowieso am Wochenende selber verpflegt. Und deswegen finde ich das halt eigentlich total in Ordnung. Aber es ist natürlich viel Geld, das man aufbringen muss.
Ja gut, aber man tut es ja auch für was Gutes, ne?
Genau. Und auch vor Ort braucht man tatsächlich, wenn man halt auch so ein bisschen drauf achtet, was man ja auch macht, wenn man reist. Also man will sich natürlich auch was gönnen, aber man achtet ja auch ein bisschen auf sein Geld und will ein bisschen spendabel sein. Und man braucht auch tatsächlich für Lebensmittel und alles braucht man gar nicht so viel, weil es halt auch viel billiger ist als hier in Deutschland, die Lebensmittel, also die lokalen Lebensmittel. Wenn du jetzt was kaufst, jetzt zum Beispiel Nutella oder so, das ist halt extrem teuer. Aber wenn du halt die lokalen Sachen kaufst, dann ist das halt extrem billig und man kommt sehr, sehr gut mit wenig Geld klar. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Wenn man halt als Freiwillige da ist, dann kriegt man auch in Museen und anderen Aktivitäten halt auch oft halt Sonderpreise, wie jetzt einen Studentenrabatt oder so. Deswegen, ja. Also man braucht jetzt nicht, wie man jetzt zum Beispiel eine Amerika-Reise machen würde, da braucht man ja noch irre viel Taschengeld, weil Amerika einfach so teuer ist. Aber das ist halt Sansibar von den Unterhaltskosten nicht.
Ja, Obst und Gemüse hast du schon gesagt, vermisst du. Ist das das, was du am meisten vermisst?
Nee, am meisten vermisse ich natürlich die Kinder. Ja, also die habe ich sehr, sehr ans Herz geschlossen.
Hast du denn noch irgendwie mal Kontakt zu denen? Irgendwie über Video, Telefon, irgendwas?
Also über Video oder Telefon tatsächlich nicht. Also ich habe noch Kontakt zu der Schulleitung. Und da quatschen wir halt zwischendurch mal. Aber so mit den Kindern habe ich jetzt nicht irgendwie über Video telefoniert oder so. Aber das ist eigentlich mal eine gute Idee.
Kann man ja mal probieren.
Ja.
Wie sieht es denn bei Ihnen aus, wenn Sie jetzt daran denken, was vermissen Sie denn am meisten, Frau Maro?
Meine Familie.
Okay, ja gut, das sind natürlich ganz andere Beweggründe, klar.
Ja, also für mich ist es total anders. Also ich vermisse eigentlich meistens nur meine Familie. Essen und alles kann ich schon. Also ich koche schon hier, obwohl das jetzt wirklich nicht so wie in Tansania schmeckt, aber ich koche auch meistens so lokales Essen, das geht auch. Und ja, ansonsten nicht so viel, aber ich vermisse einfach noch alles noch. Freunde, Bekannten, ich verliere einfach. Ich merke selber, dass ich einfach alles verliere. Also ich habe jetzt zwar nicht mehr so viele Freunde wie damals, als ich in Tansania war, merke ich einfach und finde ich total traurig für mich. Kann ich auch nicht machen, weil manche haben vielleicht noch kein Handy oder sowas, dann können wir auch uns nicht mehr unterhalten oder halt telefonieren, deswegen, aber es geht halt. Ja, also man fühlt sich quasi so einsam, weil hier haben wir so komplett ein anderes Leben, nicht wie hier in Deutschland, ne?
Ja.
Die Kirche
ist das. Ja, das stimmt.
Aber es klingt trotzdem, und wenn man das sieht, ich weiß nicht, wir sind jetzt hier fast eine Stunde, läuft die Aufzeichnung, und wenn ich das sehe, irgendwie man sieht von rechten Ohr bis zum linken Ohr nur ein Grinsen, und zwar bei beiden, wenn man auf das Thema kommt. Ich finde das total lustig und cool irgendwie. Das klingt richtig. Es ist ansteckend.
Ja, also ich habe mich wirklich einfach in das Land verliebt.
Und ich muss mich jetzt auch mal einbringen. Ich habe ständig gesagt, wie wäre es Richtung Rückreise ging. Ich möchte hier nicht weg, ich will nicht nach Hause. Oder auch wenn sie so Süßigkeiten dann haben wollte. Tabea, siehst du, das ist alles so teuer hier. Ich habe so Hunger auf das und das und das und das. Und ich habe dann halt auch immer geguckt, was ich so kaufen könnte oder was ich dann hier hätte schicken können. Aber das Versenden hätte ja viel zu lange gedauert. Ja. Das wäre auch tatsächlich auch echt teuer gewesen. Ja.
Also ich habe im Oktober Postkarten abgeschickt und die sind im Januar angekommen.
Uiuiuiui.
Ja. Oh Gott. Ja, also es ist halt ein ganz anderes System. Und das ist aber auch sowas, also Sansibar hat mich extrem entschleunigt. Also der Alltag ist da einfach ganz anders. Die Leute sind viel entspannter. Also daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, weil das ist so ein bisschen so, kommst du heute nicht, kommst du morgen vielleicht. Und auch, also es ist alles viel langsamer, polle polle, das weiß ich auch noch, also es heißt so langsam, langsam, also die machen alles einfach ganz entspannt und das ist aber halt auch schön zu sehen und nicht so gehetzt, so, ich muss jetzt noch das machen und das machen und ach, in der Kasse dauert es schon wieder so lange, das hat man da überhaupt nicht, also das.
Ja, und diese Verspätungen, das heißt, man hat so Termin zum Beispiel um 10 Uhr und diejenige kommt um 12.
Ja, das ist immer wirklich, also am Anfang war das echt, da musste man sich wirklich dran gewöhnen, weil wir Deutschen sind ja auch sehr pünktlich, aber ich war dann zum Beispiel in meinen ersten Tagen, war ich dann noch mit meinem Betreuer halt auch in Stonetown, also da habe ich auch gewohnt, das ist so die Hauptstadt von der Insel, und wollten dann zum Markt und der wollte mir noch ein paar Sachen zeigen und dann war ich um Punkt 10 Uhr natürlich fertig, auch ein bisschen früher, und er halb elf, oh ja, wir gehen dann mal langsam los. Also da muss man sich dran gewöhnen, aber es ist auch schön, weil hier ist der Alltag so gehetzt und da hat man wirklich entschleunigt und hat auch viele Sachen mitgenommen, dass man halt einfach nicht mehr sofort gestresst ist.
Und jetzt fängst du den Frühdienst dann immer so zwischen 9 und 10 Uhr an.
Nee, also da muss man sich ja dann schon bemühen halt, aber man trotzdem so im Alltag denkt man dann halt oft so, wenn man dann gestresst ist, ja, aber es kann halt auch anders sein und entspann mal und und auch wenn man jetzt irgendwie wenn man jetzt irgendwie wegen irgendwas meckert oder so, und dann denke ich mir aber oft so, die Menschen auf Sansibar würden würden mich auslachen, wenn ich darüber meckere. Also das ist halt oft so auf sehr hohem Niveau und dann muss man sich halt immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie gut man es eigentlich hier hat. Also
ich war eigentlich im Urlaub letztes Jahr da. Da habe ich mich immer so geärgert, wie die Leute so spät gekommen sind. Ich hatte so spät mit meiner Familie und Freunde und irgendwie haben mir gesagt, entspann mal.
Ja. So ja, du hast natürlich jetzt den anderen Kontrast auch, ne, wenn du dann zurückkommst. Ja.
Sie sind so richtig deutsch nach Plan geworden. So richtig 8 Uhr treffen, ich bin um 5 Uhr 8 da.
Genau.
So. Oh, ja. Ja. Aber ich bin ja wirklich so, ich glaube, das würde mich auch am meisten so, weil ich ja auch immer, wenn was ist, immer so, hier 10 Minuten bevor wir hier angefangen haben, lief ja schon die Videokonferenz. Weil ich bin ja dann lieber doch eher. Also eigentlich bin ich lieber zu früh als zu spät. Ja. So, und wenn ich dann da sitze und denke mir so, 2 Stunden nach eigentlichem Termin, okay, jetzt könnte mal einer kommen. Ja, so. Ja. Aber ich glaube, ja, da gewöhnt man sich dran.
Ja, also ich hatte tatsächlich, also man kommt dann ja schon auch wieder so in seinen Trott. Ich hatte auch um 20 nach den PC schon bereit, aber wenn man dann da ist, dann ist das halt anders. Also dann ist es dir total egal, ob der dann halt eine Stunde später kommt oder 2 Stunden. In Deutschland ist das nicht umzusetzen, aber hier ist es, also da ist es halt irgendwie einfach das Feeling, also man kann das auch nicht beschreiben, das habe ich so oft gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, wie war das denn da und wie sind denn die Menschen, man kann das nicht beschreiben. Das ist einfach, die Menschen sind da so anders, die sind so offen und so herzlich, jeder interessiert sich für jeden und also in Deutschland läufst du hier durch die Straßen und es ist halt total egal, aber da, das, also ich kann das wirklich nicht beschreiben, die Menschen sind da einfach so, genau, man muss es erleben, also irgendwie kann man das nicht anders beschreiben, ja.
Also auf nach Tansania.
Genau, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Wie hast du denn, was für eine Erfahrung hast du denn mit Gesundheit gemacht? So, ich meine, das Gesundheitssystem generell, warst du schon im Krankenhaus? Wie findest du das?
Ja, genau, tatsächlich
und,
war ich im Krankenhaus.
Mhm. Wenn du noch Idee hast und sowas, weil das ist total anders.
Ja, das stimmt. Gut, dass du es sagst. Ich hatte ziemlich am Ende der Zeit hatte ich eine Bindehautentzündung. Und ich habe mich quasi bei einem aus dem Freiwilligenhaus angesteckt. Der hatte das auch richtig extrem, dass der tatsächlich blind war, auch in einem Auge. Und dann habe ich es halt auch bekommen. Und dann bin ich halt auch direkt halt ins Krankenhaus, damit es halt nicht ganz so schlimm wird. Und da gibt es ja auch wieder diesen Unterschied zwischen staatlich und privat. Und da ist es ja so, dass das, jetzt muss ich kurz überlegen, dass die privaten Krankenhäuser natürlich viel besser sind als die staatlichen. Ich war in beiden. Ich war beim ersten Mal zu der Untersuchung, war ich im privaten Krankenhaus. Da habe ich mich tatsächlich fast wie in Deutschland gefühlt, sage ich jetzt mal, von der Aufmachung des Krankenhauses. Da habe ich aber auch keine Patientenzimmer gesehen. Allerdings habe ich dann für, also diese Augentropfen, habe ich, glaube ich, 50 Cent oder so bezahlt oder sogar noch weniger. Da habe mich dann erstmal gesehen, wie billig auch die Medizin da ist. Und dann war ich zu einer anderen Untersuchung, aber noch in einem staatlichen Krankenhaus, wo ich mich dann zurückversetzt gefühlt habe zu Geschichte der Pflege bei Frau Körner. Das war wirklich, also ich bin halt an so einem Patientenzimmer vorbeigegangen. Das war ein großer Raum mit 10 Betten. Und mehrere Patienten halt da drin, also wirklich wie früher in der Pflege. Und das war wirklich wie vor 100 Jahren. Und was ich total erschreckend fand, ich war dann halt bei einem sehr netten Arzt auch und hatte dann halt gefragt, wie viel ich denn jetzt bezahlen muss, weil ich natürlich, also ich hatte schon eine Auslandsversicherung, aber du musstest das halt trotzdem halt so bezahlen. Und da meinte er, so viel wie du aufbringen kannst. Und dann war ich erstmal total perplex und habe dann so gedacht, was ist denn, wenn jetzt hier jemand ist, der keine finanziellen Möglichkeiten hat, der dem Arzt dann auch einfach nichts geben kann. Und also, dass halt ein Arzt da praktiziert und dann sagt, du kannst mir das geben, was du aufbringen kannst für die Behandlung. Das fand ich dann halt im Hinblick auf die medizinischen Mitarbeiter extrem heftig, dass man dann halt auch einfach manchmal gar nichts verdient an der Behandlung, sage ich jetzt mal. Und man muss ja klar sagen, jeder muss ja irgendwie sein Geld verdienen. Also das fand ich sehr erschreckend, dass das da halt so läuft. Und ja, generell, also das Gesundheitssystem ist schon sehr anders. Und mich reizt das eigentlich auch sehr, dieses Gesundheitsprojekt zu machen. Ich glaube, ich mache das auch noch, einfach um mal zu sehen, es müssen ja jetzt keine 3 Monate sein, aber einfach um mal ein anderes Gesundheitssystem zu sehen, weil das ist, glaube ich, echt ganz, ganz anders.
Aber wie finanziert sich das denn dann? Also wenn jetzt da, ich sag mal, ihr habt ja beide quasi bestätigt, kein reiches Land. Das heißt, wir haben viele Leute, die kein Geld haben und teilweise auf der Straße leben. Ja, das sind natürlich die, die auch mehr krank werden. Wie finanziert sich so ein Haus denn dann?
Also was ich weiß, dass es nur jetzt, diese Gesundheitssystem wird nur, also ich glaube, die Regierung wird nur 4% finanziert. Also nur 4% fürs ganze Land. Und das ist voll sehr wenig und reicht einfach gar nicht für die Menschen da. Also das heißt, die Menschen werden auch nicht so richtig versorgt. Das heißt, wer Geld hat, genau wie mit Schülern. Also in Tansania geht einfach nur um Geld. Das heißt, wenn du Geld hast, dann kannst du ganz gutes Leben haben. Aber wenn du gar kein Geld hast, dann hast du Pech. Also genau wie vorher, wie ich gesagt habe. Das ist immer so. Leider.
Ja. Es gibt, glaube ich, auch keinen Mittelweg. Also es gibt wirklich entweder die Leute, die viel Geld haben und denen es dann auch sehr gut geht und einen hohen Standard haben, oder die, die halt ganz wenig haben und dann, wenn sie Glück haben, in einem Haus leben, aber halt ohne Strom und ohne fließende Wasser.
Ja, genau. Also das ist so, und also genau wie du gesagt hast, dass die zum Beispiel Augentropfen war sehr billig. Also wir sagen zum Beispiel jetzt, wir sind in Deutschland, 50 Cent ist billig, aber in Tansania ist einfach ist wirklich viel Geld.
Ja,
also
ja, das stimmt.
So jemand, der in Tansania lebt, zu sagen, ja, jetzt bezahlst du diese 50 Cent, das ist 2000 Tansanien-Schillings, wenn ich mich nicht irre, oder 1500 irgendwas.
Ja. Ich glaube, 4000 Schilling sind doch 1 Euro, oder?
2500 sind jetzt 1 Euro.
Ah, nee, ja, ist ja auch egal. Ja.
Da, egal, weil ändert sich sowieso.
Ja.
Und jemand zu sagen, jetzt bezahlst du für diese Augentropfen dieses Geld, dann die Leute denken, oh mein Gott, das ist schon viel Geld. Und viele Menschen haben überhaupt kein Geld, ne? Und ich war auch beim letzten Mal, hat mein Papa einen Unfall gehabt, war ja schon im Krankenhaus, wurde operiert. Als ich da war, ich glaube, der hatte schon, das war schon 3 Wochen her. Wir sind dann oft auch ins Krankenhaus wegen und verschiedenen Untersuchungen und sowas. Der war auch direkt nach der Operation nach Hause, nach Oberhalsschenkelbruch, direkt nach der Operation. Der wurde direkt entlassen, also der sollte direkt nach Hause, weil die hatten keine Betten mehr. Und wir haben gesagt, so wegen Corona, weil es gab ja sowieso keine Corona-Maßnahme. Die Leute haben einfach ganz normale gelebt, keine Corona. Da haben wir gesagt, ist ja auch gut so. Waren wir im Krankenhaus, dann habe ich so ein Kind gesehen. Das Kind, also der war krank und der hatte auch, ich glaube, der hatte irgendwie Arm gebrochen. Dann habe ich ihn geguckt, also ich habe nur gesehen, dass der Arzt mit ihm spricht und der Arzt meinte, ja, jetzt bringst du aber Geld hier. Und der, ich glaube, dieses Kind war so 6, 7 Jahre. Und dann das Kind meinte, ja, ich habe aber kein Geld. Wenn man die Augen guckte, dann konnte man sehen, das Kind war wirklich voll krank, die Augen waren rot, der war müde, vielleicht hat er auch nichts gegessen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, aber was ist los mit dir? Dann hat er mir so kurz erzählt. Dann habe ich ihm so, dann habe ich gefragt, wie viel kostet diese Untersuchung? Meinte er 30.000, ich glaube, das so 10, 15 Euro. Dann habe ich dann ihm 50.000 gegeben, dann habe ich ihm gesagt, ja, dann geh doch lieber. Dann habe ich ihn gefragt, seit wann denn? Dann hat er mir gesagt, seit 2 Wochen. Also, da habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Also, mir hat wirklich leid getan, aber ich habe einfach nur ihm Geld gegeben, dann wir sollten auch sowieso das Haus verlassen und das war's. Also das ist total traurig. Wenn man da geht, das ist traurig, ehrlich.
Ja.
Ja. Und das Kind war auch sowieso alleine, ohne Eltern, also ganz alleine und oh mein Gott. Ja.
Ja, also müssen wir die Gesundheitsprojekte noch unterstützen. Du machst das.
Ja.
Und wir haben jetzt einen Plan, wir wissen, wo wir uns melden sollen und also ich weiß nicht, kann man nicht mal so 3 Monate Ausbildung nach unten machen mit 2 Lehrern?
Ja, das ist doch eine gute Idee.
Ja, machen wir.
Ja.
Das wäre doch mal ein Plan.
Klingt gut.
Ja, klingt gut. Ja, schön. Ich hätte vielleicht zum Abschluss, dass ihr, weil ich bin da raus aus der Nummer. Ich kann Deutsch und Kölsch und ein bisschen Englisch und ein bisschen Französisch, aber ich kann mich nicht auf landestypischer Sprache verabschieden. Könntet ihr uns als Abschluss noch ein schönes Abschlusswort, tschö, also irgendwie eine Verabschiedung oder sowas? Kredenz.
Ja, Quaheri.
Ah, ja, genau, Quaheri. Ja. Ich habe sogar noch einen Notizblock, wo ich Wörter aufgeschrieben habe und dann halt die deutsche Bedeutung und auch Zahlen und Pronomen schon, ja.
Ah, cool.
Ja. Man muss halt dranbleiben.
Oder Habari, einfach.
Oh ja, das ist einfach. Das heißt doch, wie geht's dir oder alles klar, oder?
Mhm. Wie ja. geht's dir? Richtig.
Habari?
Habari.
Ja. Ja gut, das ist schon mal eine wichtige Frage, vor allem fürs Gesundheitsprojekt dann.
Und Mambo. Mambo ist die Begrüßung in Sansibar und Tansania. Ja.
Heißt so viel wie Hallo, einfach Hi,
ja.
Hallo.
Ja, so Hallo oder auch so Hi, alles klar oder ja.
Mambo number 5. Ja. Ja gut. Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. Es war sehr amüsant. Wir haben echt jetzt hier über eine Stunde gefüllt und ich fand es von Anfang bis Ende sehr spannend. Ich fand es echt lustig. Ja. Natürlich gab es auch ein paar traurige Sachen. Jetzt so, wenn ich nicht an das arme Kind mit den roten Augen zurückdenke. Oder die Abreise. Aber wenn ich dann denke an die weiße Mauer, die ihr gestrichen habt. Das leckere Obst und Gemüse.
Ja.
Die Safari. Und doch viele, viele schöne Erlebnisse. Dann war es doch unterm Strich doch eine richtig gute Erfahrung.
Ja, also das habe ich auch schon öfters gesagt, das war wirklich die Zeit meines Lebens. Also und das würde ich für nichts eintauschen. Also ich hatte am Anfang halt auch Angst, dass ich dann halt wieder so lange brauche, um auf Station anzukommen. Und das ist halt ja gerade frisch nach einem Examen und dann geht man erstmal weg. Aber das war es alles wert.
Perfekt.
Ja.
Ja, dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch. War sehr schön mit euch.
Ja, fand ich auch.